Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Herzlich willkommen zu Breitband, heute mit Vera Linz und
mit Markus Richter. Die heutige Sendung stellen wir unter einen etwas abgewandelten Kalenderblattspruch. Neuer Wein in alten Schläuchen oder vielleicht auch anders, aus alt macht neu. Also Dinge, die wir schon immer gemacht haben in einem neuen Gewand. Unter diese Überschrift könnte man die wichtigsten Themen dieser Ausgabe packen.
Denn eine neue Art von Journalismus verspricht die Website Intercept, die in dieser Woche gestartet ist. Dahinter stehen drei Journalisten und ein Milliardär. Aufbereitet werden zunächst die geleakten Datensätze von Edward Snowden. Aber welche Art von Publizistik entsteht hier eigentlich?
Neu ist auch das Smartphone Yolla, das ehemalige Nokia-Mitarbeiter jetzt auf den Markt gebracht haben, inklusive eines neuen Betriebssystems und jeder Menge kreativer Spielereien. Welche Geschichte dahinter steckt und was Yolla wirklich kann, erfahren wir in dieser Breitbandstunde.
Ganz taufrisch ist der amerikanische Streamingdienst Netflix nicht mehr zugegeben, aber auch, dass er eigene Inhalte produziert, hat sich inzwischen rumgesprochen. Aber wie Big Data dabei hilft, eine Serie wie House of Cards so erfolgreich zu machen, das ist schon ein junges Phänomen und das schauen wir uns genauer an.
Breitband Topic.
250 Millionen Dollar, so heißt es zumindest, hat der Milliardär und eBay-Gründer Pierre Omidyar in das Projekt The Intercept gesteckt. Seit Wochen wurde es mit Spannung erwartet, in dieser Woche nun ging's los.
Und auf dieser Plattform wollen drei investigative Reporter um Glenn Greenwald eine neue Art von Journalismus ausprobieren. Greenwald ist bekannt geworden durch die NSA-Enthüllung, die er im vergangenen Jahr vor allem im britischen Guardian veröffentlicht hatte. Der will auf Intercept weiteres Material auswerten, das von Edward Snowden geleakt wurde.
Ja, und offenbar ist den drei Journalisten die Jacke des klassischen Verlagsjournalismus zu eng geworden. Könnte sein, dass sie sich von einer Internetplattform einfach mehr Handlungsfreiheit versprechen. Welche Konsequenzen hat das für die Publizistik? Darüber sprechen wir gleich mit dem Politikwissenschaftler Christoph Bieber. Zunächst aber stellt uns Philipp Banse The Intercept genauer vor.
Die erste Geschichte von The Intercept enthüllte, dass die Opfer der tödlichen US-Drohnenangriffe oft nicht von Menschen ausgewählt werden, sondern von Algorithmen auf Basis etwa von Mobilfunk-Verbindungsdaten. Eine ungenaue Methode, die viele unschuldige Opfer gefordert habe, schreibt Glenn Greenwald, der von Edward Snowden Millionen von NSA-Dokumenten bekommen hat. Greenwald bildet mit den renommierten Journalisten Jeremy Scahill und Laura Poitras das Führungstrio von The Intercept. Die Seite hat erstmal eine begrenzte, aber sehr wichtige Funktion, sagt Greenwald auf Democracy Now. Wir wollten einen Ort haben, wo wir aggressiv über diese NSA-Dokumente berichten können. Es gibt da noch viele, viele, viele Geschichten, über die berichtet werden muss. The Intercept ist erst der Anfang und die NSA-Dokumente nicht das einzige Thema. Es sollen weitere Online-Magazine entstehen, etwa zu Wirtschaftsthemen oder Sport. Greenwald und der eBay-Gründer Pierre Omidyar haben sich zusammengetan, um über alle Gesellschaftsbereiche zu berichten, aufwendig und investigativ. Uns geht es um ein journalistisches Ethos, sagt Greenwald. Das bedeutet, wir wollen nicht, wie AP das etwa getan hat, Informationen zurückhalten und so der US-Regierung helfen, US-Bürger zu überwachen. Wir verstehen uns als Gegner der Regierung, die der Öffentlichkeit sagen, was sie wissen sollte. Wir nehmen die mächtigsten Gruppen aus Politik und Wirtschaft ins Visier mit einem Journalismus, der sie zwingt, sich zu rechtfertigen. Journalism. 500 Millionen Dollar investiert eBay-Gründer Pierre Omidyar in sein Medienunternehmen First Look, das The Intercept herausbringt. Kurz zuvor hatte Amazon-Gründer Jeff Bezos die Washington Post gekauft und einen Hype um diese neuen Verleger losgetreten. Sind ausgerechnet Internet-Milliardäre die Retter des Journalismus? Zumindest haben sie neue Ideen. First Look von eBay-Gründer Pierre Omidyar gibt die journalistischen Produkte wie The Intercept heraus. Diese Magazine müssen aber kein Geld einspielen. Der investigative Online-Journalismus soll durch Beratung und Verkauf von Journalismus-Software finanziert werden, sagt Pierre Omidyar. Wir bauen eine völlig separate Technologiefirma. Das erlaubt uns, mit Ideen zu spielen, neue Plattformen zu entwickeln und Wege zu erkunden, unsere Innovationen in kommerzielle Produkte zu verwandeln. Wie soll sich eine solche Firma mit solchen Ansprüchen finanzieren? Wir werden es herausfinden.
Der Milliardär Pierre Omidyar in einem Beitrag von Philipp Banse. Wie ist dieses Projekt nun einzuschätzen? Journalismus stand zwar schon immer in wirtschaftlichen Zusammenhängen, war also nie ökonomisch ganz unabhängig, bewegte sich aber zumindest in gewachsenen Verlegerstrukturen und hatte auch einen journalistischen Ethos.
Ja, und was wird nun anders? Darüber haben wir mit Christoph Bieber gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. Und zunächst haben wir ihn gefragt, was sich verändert, wenn ein Start-up Journalismus macht.
Ja, ich glaube, das fällt uns insofern besonders auf, weil die Verleger, die neuen Verleger, ihre ökonomische Karriere in anderen Zusammenhängen gemacht haben und früher eigentlich die Verlegerkarrieren rein im publizistischen Umfeld stattgefunden haben. Heute sind das ja seltsame Formen des Quereinstiegs. Also man verdient Geld mit einem Unternehmen, vorzugsweise mit digitalem Hintergrund, bekommt viel Geld durch einen Börsengang und investiert es dann in andere Bereiche. Und einer dieser Bereiche ist nun offenbar zusehends der Journalismus. Und das fällt in dieser abweichenden Form, denke ich, zunächst mal auf.
Da stellt sich ja, wenn man das hört, sozusagen sofort die Frage, wie muss man das beurteilen? Weil dieses Investieren in Journalismus könnte ja aus zwei Richtungen kommen. Das eine ist so eine Art Mäzenatentum. Also ich habe jetzt viel Geld und tue das mal in einen wohlwollenden Zweck. Und das andere ist, ich habe wirklich wirtschaftliches Interesse dran. Was ist denn sozusagen, wenn man guckt, wie diese Firmen dann ethisch ihre Themen beurteilen, was ist denn da die wahrscheinlichere Herangehensweise?
Das ist von der Ferne erstmal schwer zu beurteilen, zumal es sich ja hier gewissermaßen im doppelten Sinne um ein amerikanisches Phänomen zunächst mal handelt. Also der Journalismus, der sich auf dem Markt behaupten muss, ist in einem liberalen Mediensystem wie in den USA ja zunächst mal nichts Neues. Das passiert dort und ist an der Tagesordnung. Es gibt nur einen sehr kleinen öffentlich gestützten Bereich. Insofern also wirtschaftliches Denken im Journalismus ist nicht so neu. Und in den USA ist auch relativ weit verbreitet diese Form der Philanthropie, dass man sagt, es gibt Geld durch erfolgreiche Unternehmungen und ich reinvestiere das in die Gesellschaft und suche mir da entsprechende Betätigungsfelder über Stiftungen, die dann eben superreichen Personen zugeordnet sind. Und dann sucht man sich eben das Feld, in dem man etwas für die Zivilgesellschaft tun kann. Und insofern ist finde ich es nicht so ungewöhnlich, dass der Blick dann hier in Zeiten wie diesen, wo wir immer mehr über Einschränkungen der Presse- oder Medienfreiheit hören, dass ein Weg ist, der dort gewählt wird. Und insofern finde ich das Verdachtsmoment, da ginge etwas ethisch-moralisch nicht mit rechten Dingen zu, das automatisch meistens ja aus dem alten Europa geäußert wird, vielleicht ein bisschen voreilig geurteilt.
Wir haben es ja bei Intercept mit einem Geschäftsmodell zu tun, das zunächst mal allein auf geleakten Datensätzen beruht. Wie problematisch kann das sein? Wie definiert sich denn hier Verantwortung für diese Informationen?
Naja, die Arbeit mit geleakten Dokumenten findet ja mittlerweile auch nicht mehr im luftleeren Raum statt. Gerade die Problematik der Verantwortung ist ja zum Beispiel im Umfeld der WikiLeaks-Publikationen diskutiert worden, ist natürlich auch im Umgang mit den Snowden-Papieren diskutiert worden. Und insofern weiß man natürlich, welche besondere Situation man erzeugt, wenn man nun ein journalistisches Start-up auf dieser Basis gründet. Und die Macher sagen ja auch, es gibt im Grunde zwei Ziele. Ein kurzfristiges, das eben auf der Bearbeitung der Snowden-Papiere, also Daten, grundiert. Und das soll aber eben ergänzt werden um eine Arbeit, die mittel- und langfristig getaktet ist. Und da geht es eben darum, sich mit weiteren Themen rund um Transparenz, Korruption, Bürgerrechte auseinanderzusetzen. Und das wird dann eben schon nicht mehr nur auf geleakten Dokumenten basieren, sondern vermutlich auf einem investigativen, durchaus aggressiven Journalismus, der sich insbesondere auch gegen staatliche Einschränkungen richtet. Und insofern ist dieses Ausweichen, das Suchen nach Nischen, von wo aus man solche publizistischen Angebote platzieren kann, eben die schlüssige Fortsetzung der Ortssuche von Menschen wie Julian Assange und Edward Snowden.
Wo wir gerade schon dabei sind, von der Verantwortung im Umgang zu sprechen, es gibt ja auch ProPublica, zum Beispiel eine Stiftung, die Journalismus finanziert. Da ist das Motto Journalism in Public Interest. Interest, also Journalismus im öffentlichen Interesse. Und da muss man sich genau über Intercept dann auch schon fragen, wer entscheidet denn jetzt, was das öffentliche Interesse ist? Dann, da gibt es ja dann auch wieder irgendwie Chefs oder Geldgeber. Ist das dann eine ökonomische Entscheidung oder vielleicht doch die Quote oder was ganz anderes?
Ja, ich glaube auch die Quote oder Quotendiskussion ist auch eine Perspektive, die stark jetzt aus dem deutschen oder europäischen Raum hereinschwappt. Das gilt gewissermaßen, wie gesagt, im liberalen US-amerikanischen Mediensystem von vornherein als ein Argument, das zu beachten ist. Aber bei den stiftungsgetragenen journalistischen Aktivitäten gibt es natürlich, so wie wir das auch von unseren Fördereinrichtungen her kennen, Auswahlsysteme, die in der Regel auf dem Urteil einiger Sachverständiger basieren, die eben sagen, das sind förderwürdige Projekte, weil sie sich vermutlich sowohl inhaltlich in einem Bereich bewegen, der vom klassischen Journalismus eben nicht mehr oder nur noch unzureichend abgedeckt wird und die eben vielleicht auch technologisch medial neue Wege gehen, um eben so neue Themen und neue journalistische Formate zu erschließen. Und diese Prüfung, ob sowas denn im Public Interest sei, obliegt dann eben gerade bei den Stiftungen natürlich auch immer der Koppelung an die jeweiligen Stiftungszwecke.
Jetzt ist ja das mit dem investigativen Journalismus so, dass er man nicht nur den klassischen Medieninstitutionen unterliegt. Das haben wir jetzt gerade sozusagen schon rausgearbeitet. Das ist im amerikanischen Raum eh schon länger so. Theoretisch ist es ja mit dem Erstarken des Netzes aber so, dass es eigentlich viel mehr sein könnte. Also auch private Menschen, Unternehmer oder NGOs könnten das machen, aber davon gibt es recht wenig. Also Netzpolitik wäre so ein Beispiel in Deutschland oder Foodwatch. Warum ist das so, dass diese Initiativen tatsächlich eher im Kleinen bleiben und dann doch wieder der große Journalismus den Geldgebern, den großen Geldmengen zufällt?
Ich glaube, auch das sind Lehren aus den Erfahrungen mit WikiLeaks, die ja durchaus versucht haben, als selbstständige Plattform zu agieren und auch das Material in einer anderen Weise journalistisch zu präsentieren. Zunächst einmal eben als Rohmaterial, an dem man sich bedienen sollte. Das hat aber nicht funktioniert und man hat eben dann versucht, Anschluss zu finden an die vorhandenen Kreisläufe der medialen Öffentlichkeiten und hat dann eben Trial-and-Error-Prinzip festgestellt, das geht eben doch am besten, wenn man kooperiert mit klassischen journalistischen Akteuren. Und das, was wir bei WikiLeaks gesehen haben, waren dann also die Versuche, Kooperationen herzustellen, um bestimmte Geschichten erzählen zu können, ganz klassisch mit journalistischen Mitteln. Und dafür braucht es eben die entsprechenden Sachverständigen. Und das, was wir nun sehen, sowohl bei der Publikation der Snowden-Daten bisher und eben dann der Folge von Intercept, ist eben ein Versuch, so etwas wie einen neuen Fourth Estate, wie die Amerikaner sagen, zu etablieren, der eben sehr viel stärker auf die mediale Präsentation in Netzwerken setzt.
Die Betreiber von Intercept erklären es als einen wichtigen Wert des Journalismus, Regierungen und öffentliche Stellen zu Transparenz und damit zur Verantwortung zu zwingen. Zieht damit eigentlich eine Art Silicon Valley-Denken in den Journalismus ein, nach dem Motto, wir schaffen eine Anwendung und lösen damit gesellschaftliche Probleme, anstatt vielleicht eher noch an die Strukturen zu gehen?
Oh, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, man findet ja im klassischen investigativen Journalismus eigentlich immer wieder diesen Ansatz, sich auch als Korrektiv, als Kontrollfigur in dem System der Öffentlichkeit gerade gegenüber politischen Akteuren zu positionieren. Ich meine, die New York Times schreibt immer noch auf die Seite All the News That Fit to Print und meint eben tatsächlich eben auch das massive oder das größtmögliche Ausnutzen der Pressefreiheit. Und das ist auch im Zweifel dann darin gelegen, den politischen Akteuren die Stirn zu bieten. Und an diese Tradition knüpft eben auch so ein Akteur wie Intercept an. Und das, finde ich, ist jetzt noch nicht so sehr die Variante Silicon Valley, die hier deutlich wird.
Offenbar war es aber, was ich ganz interessant finde, diesen Initiatoren von Intercept waren die klassischen Medien zu eng. Ne? Sonst würden sie ja jetzt nicht sagen, wir schaffen was Eigenes.
Naja, die klassischen Medien waren zu eng und sie waren auch zu sehr im Visier staatlicher Akteure. Ich meine, auch das haben wir bei WikiLeaks gesehen, dass es im Grunde Publikationsverbote gab oder die zerstörten Festplatten beim Guardian. Ist der Hinweis eben darauf, dass die klassischen medialen Akteure da unter Beobachtung stehen und eben gerade kein freies Publizieren mehr ermöglichen. Insofern ist das eine Ausweichbewegung.
Aber das kann denen natürlich auch passieren, dass sie ins Visier der staatlichen Stellen kommen.
Das kann ihnen passieren, aber man muss eben an dieser Stelle dann annehmen, dass sie von einer größeren Flexibilität ausgehen, als dass die doch eben eher grobschlächtigen und vielleicht auch etwas schwerfälligen journalistischen Akteure alter Prägung sind.
Ein anderes Problem, das sich daraus ergeben könnte, ist möglicherweise, wenn sich Journalisten, ich sage es jetzt mal bewusst übertrieben, als so eine Art bezahlte Aktivisten gegen die Regierung sehen, die möglichst viel Stimmung machen wollen. Dass es dann das Problem gibt, dass möglicherweise ein Missstand immer aufgezeigt werden muss, um im Geschäft zu bleiben. Ist das dann nicht so eine Art der Eigendynamik, wo man dann zwei Kräfte gegeneinander hat, die zwar so wirken, als würden sie kämpfen oder aufdecken, aber eigentlich ist dann, wird das auch das zu einem eingespielten Spiel?
Naja, Ziel dieser stiftungsgetragenen journalistischen Aktivitäten ist ja eigentlich immer, einen ausreichend großen Raum zwischen dem Geldgeber und dem ausführenden Journalisten zu legen und dann eben nicht solche Abhängigkeitsbeziehungen entstehen zu lassen. Inwiefern das nun tatsächlich in diesem Fall Intercept gelingt oder man da tatsächlich dann auch so etwas wie die Handschrift eines Geldgebers erkennt in der Themenwahl oder eben im Zeitpunkt der Veröffentlichung, im Selektieren von bestimmten Themen, das wird sich erst noch zeigen. Aber diese Konstrukte schreiben sich erst einmal auf die Fahne, einen unabhängigen Journalismus zu ermöglichen. Und da sollte man zunächst mal doch ihnen auch die Chance geben, den Beweis dazu zu erbringen.
Wäre es denkbar, dass man sagt, hier in Deutschland, wenn man so etwas versuchen würde, so etwas Ähnliches, dass das in der Verantwortung der öffentlich-rechtlichen Anstalten liegen würde, dass sie das entweder unabhängig finanzieren oder möglicherweise sogar betreuen oder schaffen?
Ich denke, für Deutschland gibt es zwei grundsätzliche Übertragungsmöglichkeiten. Die erste ist in der Tat der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und da sehen wir ja auch schon, dass es erste Bestrebungen gibt, hier tätig zu werden in der Recherche-Allianz, die gebildet wurde zwischen dem NDR, dem WDR und der Süddeutschen Zeitung. Was insofern auch interessant ist, da hier die eigentlich ja an unterschiedlichen Fronten kämpfenden Akteure des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und eben einer Zeitung, eines Verlages kooperieren. Das scheint mir auch eine solche erste Reaktion zu sein, die sich eben natürlich auch ganz massiv jetzt in Richtung der Erfahrung mit der Bearbeitung digitalen Datenmaterials auseinandersetzt. Und der zweite Weg wäre tatsächlich so etwas wie ein Stiftungsjournalismus in Deutschland, der aber weniger von privaten Spendern getragen wird, sondern schon von vorhandenen Stiftungen, die aber bisher nicht so sehr diesen Bereich des Journalismus adressieren. Denkbar wäre auch, wenn die Stiftungszwecke eine entsprechende Nische zulassen würden, dass aus dieser Richtung, also Stiftungen, die sich zivilgesellschaftlich bemerkbar machen wollen, dann in Richtung solcher Förderprojekte bewegen, dann könnte das auch für Deutschland eine interessante neue Entwicklung sein.
Sagt Christoph Bieber, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. Und wir haben es gerade schon gehört, The Intercept ist zwar in den USA, aber auch in Deutschland passiert schon was in Sachen Investigativjournalismus.
Genau, es wurde erwähnt, wir haben jetzt hier einen Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Und die Idee dahinter erklärt uns nochmal genauer der Intendant des NDR und ARD-Vorsitzende Lutz Marmor. Er sagt, es gehe dabei vor allem darum,
dass man ein bisschen salopp auch Mächtigen auf die Finger zu schauen mit gutem Journalismus. Und das jetzt gemeinsam mit anderen Partnern zu machen, ist auch Verpflichtung für uns. Wir haben ja immer gesagt, es wäre gut, wenn sich Qualitätspresse und öffentlich-rechtlicher Rundfunk gegenseitig stützen. Wir sind meines Erachtens aufeinander angewiesen.
So zumindest das hehre Ziel. Aber es stellt sich natürlich auch hier die Frage, was der investigative Journalismus überhaupt erreichen kann.
Was bedeutet eigentlich ein investigativer Journalismus? Dass Dinge offengelegt werden, die möglicherweise zu einer gesellschaftlichen Diskussion führen und vielleicht auch am Ende zu einer Änderung oder auch nicht, weil man dann im Lichte betrachtet, dann trotzdem entscheidet, so soll es sein.
Lutz Marmor über den Rechercheverbund aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. NDR und Süddeutsche Zeitung hatten ja bereits die Offshore-Leaks bearbeitet, mit sozusagen entschlüsselt im vergangenen Jahr und sind dafür auch ausgezeichnet worden, erst vor kurzem hier in Berlin. Klingt immer super, Markus, dieses ganze Thema. Was ist aber der Unterschied? Was würdest du meinen? The Intercept ist doch schon so ein bisschen was anderes als dieser Rechercheverbund, den wir hier haben, oder?
Naja, der Rechercheverbund ist halt schon ich sage mal, zwar eine neue Firma, wenn man es so nennen will, aber halt in der klassischen Struktur verankert auch, was auch Vorteile haben kann. Was ich mich bei Intercept halt immer frage, ist, der Glenn Greenwald ist da wirklich als diese herausragende Figur und sitzt da jetzt mit seinem einen Pfund, nämlich den Snowden Leaks, und hat ja im Prinzip jetzt auch ein wirtschaftliches Interesse dran, also könnte man zumindest unterstellen, dass er der Einzige ist, der exklusiv darüber berichtet, damit er sozusagen seinen Gewinn maximiert, könnte das möglicherweise auch die Informationen, die dabei rumkommen, beeinflussen. Da bin ich mir immer noch nicht sicher und auch jetzt nach unserer Diskussion hat sich das noch nicht ganz erschlossen.
Ist eine Gefahr, die sicher besteht, auch aus meiner Sicht, wobei ich glaube, es auch da hinauslaufen soll, darauf hinauslaufen soll, dass noch anderes Material vielleicht veröffentlicht wird. Das wird man sehen. Und er ist natürlich auch Journalist, Greenwald. Man könnte also denken, dass er vielleicht tief im Inneren sich auch diesem journalistischen Ethos verpflichtet wird. Können wir jetzt aber nur prognostizieren, wird die Zukunft zeigen.
Breitband, Medien und Meinungen.
Heute mit Theresa Sickert. Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Und einem anderen Gast, der uns schon sehr lange hier bei Breitband begleitet. Edward Snowden hat den größten Überwachungsskandal der jüngeren Geschichte aufgedeckt. Das hat man vielleicht mitbekommen. Weil er dazu geheime Daten des amerikanischen Geheimdienstes NSA gestohlen hatte, musste er aus den USA fliehen. Und kein europäischer Staat wollte ihn im letzten Sommer aufnehmen.
Darum fand, wir wissen, dass Snowden Asyl in Russland. Dieses Asyl war erst zeitlich begrenzt bis Juli dieses Jahres. Mittlerweile wurde es verlängert. Und parallel dazu hat das Europäische Parlament darüber entschieden, ob Snowden vielleicht auch grundsätzlich in Europa, also in dem anderen Teil von Europa, unterkommen kann. Theresa, wie ist das ausgegangen?
Der Vorschlag, dass Snowden in Europa Schutz vor Verfolgung und Abschiebung bekommt, sollte Bestandteil des NSA-Untersuchungsberichts werden, über den der Innenausschuss des EU-Parlaments in dieser Woche abgestimmt hat. Darin gibt das Europaparlament Empfehlungen an die EU-Kommission, welche Konsequenzen sie aus der NSA-Affäre ziehen soll. Der Vorschlag, Asyl für Snowden als Forderung in den Bericht zu schreiben, wurde von Grünen, Linken und Liberalen eingebracht. Die Sozialdemokraten und Konservativen, die die Mehrheit im Innenausschuss stellen, lehnten den Vorschlag allerdings ab. Heißt, der NSA-Untersuchungsbericht ging ohne den Punkt Asyl für Snowden in die Abstimmung und wurde da aber auch angenommen. Aber auch wenn es vielleicht in Europa nicht klappen sollte mit dem Asyl, vielleicht klappt es ja in Brasilien, denn da haben über 1 Million Menschen eine Petition unterschrieben für Asyl von Snowden in Brasilien und haben den auch an die Regierung überreicht. Es bleibt also weiterhin spannend, wie es mit Snowden weitergeht.
Etwas konkreter könnte es bei uns in Deutschland werden in Sachen Digitalpolitik. Seit Donnerstag gibt es im Bundestag den Ausschuss für Internet und digitale Agenda. Worum soll sich dieser Ausschuss denn genau kümmern?
Unter anderem um den Breitbandausbau, den Datenschutz, die Digitalwirtschaft, Vermittlung von Medienkompetenz, aber auch netzpolitische Sicherheitsfragen und den NSA-Skandal. Alles Bereiche, die bislang auf verschiedene Ministerien aufgeteilt sind und im Internetausschuss gebündelt werden sollen. Konkret wird es damit aber trotzdem nicht, denn der Ausschuss wird nur beraten für die verschiedenen Ministerien tätig sein. Eine Federführung zu digitalpolitischen Themen wird es nicht geben. Bis zum Sommer will die Bundesregierung eine digitale Agenda dann vorgelegt haben, mit der sich dann eben auch dieser Internetausschuss beschäftigen soll. Spätestens dann wird sich also zeigen, ob man auf den Internetausschuss hören wird und der damit also ein tatsächliches politisches Gewicht bekommt.
Ja, ob mit dem Internetausschuss nur ein weiteres Organ geschaffen wurde, das nun auch noch bei der Internetpolitik mitmischt, das könnte ja vielleicht auch völlig egal sein, wenn es das Internet nämlich gar nicht mehr gibt.
Diese steile These hat der Journalist Hannes Grasegger aufgestellt. Wie kommt er denn bitte darauf?
In seinem Artikel auf der Seite der Neuen Zürcher Zeitung schreibt er, dass sich das Netz immer weiter fragmentiert, weil die Nutzer aufgrund der Bespitzelungsskandale sich nicht mehr sicher fühlen, verlassen sie große globale Datenkraken wie Facebook und bilden zusätzlich parallele geschlossene Netzwerke. Deren Inhalte sind nicht mehr über Suchmaschinen zu finden und nur wer das Netzwerk kennt, kann sich auch darin bewegen. Auch im großen Rahmen wird sich abgeschottet, ganze Länder kapseln sich vom internationalen Datenstrom ab und bauen eigene Netze auf. In Deutschland denkt man ja auch zum Beispiel über ein eigenes Schlandnet nach. Die Idee eines globalen freien World Wide Web wackelt also. In den nächsten Jahren wird sich entscheiden, ob wir das alte Internet behalten oder ein neues bekommen.
Okay, aber noch gibt es das alte World Wide Web und dort finden Sie unter breitband.deutschlandradio.de alle Links zu diesen Medien und Meinungen aus der heutigen Sendung. Vielen Dank, Theresa Sickert.
Breitband. Besprechung.
Einst hat Nokia fast den ganzen Mobilfunk allein beherrscht, aber das ist lange her. Ich erinnere mich jedoch noch sehr gut daran. Inzwischen aber hat Nokia den Anschluss an die Welt der Smartphones verpasst. Lange hat sich das Unternehmen dagegen gewehrt, Android-Smartphones zu produzieren. Und dann ist es irgendwann eine Allianz mit Microsoft eingegangen.
Die Windows-Phones haben einen Achtungserfolg bei den Kritikern errungen, aber die Firma auch nicht gerettet. Und diese Woche kam dann tatsächlich noch das Gerücht auf, dass Nokia vielleicht doch einknickt und auf dem Mobile World Congress Ende des Monats ein Android-Telefon vielleicht vorstellen will.
Ja, und eine Gruppe ehemaliger Nokia-Mitarbeiter hatte von all dem genug und hat in der Zwischenzeit ein eigenes Unternehmen gegründet und verkauft nun ihr eigenes Smartphone. Das heißt, so schlicht wie die Firma, nämlich Yola. Unser Kollege Keivan Tanekaboni hat sich mit dem Handy und der Firma ausführlich beschäftigt.
Wir haben mit ihm gesprochen und wollten als erstes von ihm wissen, wer jetzt genau hinter Yola steckt.
Ja, Yola, das ist eine Gruppe von ehemaligen Nokia-Mitarbeitern. Nokia hat ja ganz lange an einer eigenen Alternative zu iOS und Android gearbeitet, das hieß Migo. Dann haben die das ja geschasst zugunsten von Windows Phone und einige Mitarbeiter von dieser Migo-Abteilung waren damit nicht zufrieden und gründeten Yola, übrigens mit Nokias Geld, ja, und haben halt gesagt, so, wir glauben halt an dieses Produkt und wir können das besser und es kann einfach nicht so enden und es kann nicht eingestampft werden und deswegen wollen wir selber dieses Betriebssystem auf den Markt bringen und ein Handy auf den Markt bringen, zeigen, das kann funktionieren und das kann man nicht einstampfen.
Was ist denn das Besondere an diesem Betriebssystem? Also was kann Sailfish, was Android, iOS und Windows Phone nicht können?
Erstmal kann es richtiges Multitasking, also so wie man das jetzt vom Desktop-Rechner kennt. Also die Apps laufen nebeneinander her, man sieht das halt auch. Also auf meinem Startbildschirm habe ich so wie so kleine Kacheln sehe ich dann die Apps, die gerade laufen und ich kann halt auch direkt ohne die App aufzurufen Interaktion machen. Ich kann zum Beispiel auf dieser Kachel vom Medienplayer irgendwie so nach rechts wischen und dann fängt er an zu spielen oder springt zum nächsten Titel. Dann nutzen die ganz stark Gesten, um mit dem Handy zu interagieren und haben auch keine Knöpfe im Prinzip, so Startbuttons oder so, sondern man macht vieles mit Gesten und sie haben aber auch so andere kleine nette Ideen. Zum Beispiel, wenn ich etwas lösche, dann fragt er mich nicht, möchtest du wirklich diese E-Mail löschen, sondern es läuft ein Countdown, 5 Sekunden. Und in diesen 5 Sekunden habe ich Zeit, nochmal drauf zu klicken, um das abzubrechen. So kann ich halt viel schneller irgendwie da arbeiten, ohne zum Beispiel etwas aus Versehen zu löschen, wo ich nicht wieder drankomme.
Das Betriebssystem selbst, da gibt es also ein paar neue Ideen für. Jetzt ist es ja aber so, wenn man ein neues Handy-Betriebssystem rausbringt, dann fehlt es meistens an den Apps. Und die App-Märkte von Android zumindest und Apple sind ja voll. Wie klärt Yola dieses Problem?
Ja, die haben da einen ganz netten Kniff gemacht bei Sailfish. Also die haben natürlich einen eigenen Store, sie haben auch native Apps, aber sie wissen halt auch, dass es immer irgendwelche Apps gibt, die Leute haben wollen. Und da haben die eine Android-Kompatibilitätsschicht eingekauft. Die nennt sich Alien Dorvik, die gibt es auch schon länger. Und damit kann ich diese Android-Apps starten und zwar ohne, dass ich die anpassen muss. Also ich habe zum Beispiel von meinem Carsharing-Anbieter die Carsharing-App bei mir runtergeladen und installiert ohne irgendeinen Store. Stefano Mosconi, der CTO von Yola, dem wäre das natürlich schon lieber, wenn die Entwickler native Apps programmieren würden. Aber er weiß, dass man da halt pragmatisch sein muss.
Heute wird immer wieder die Frage gestellt, die auch Microsoft beantworten musste und die immer noch unbeantwortet ist. Wo sind meine Apps? Habt ihr Instagram? Habt ihr Skype? Habt ihr Spotify? Habt ihr Twitter? Habt ihr Facebook? Natürlich sind wir nicht wichtig genug, um zu diesen Firmen gehen zu können und sie nach Sailfish-Apps zu fragen.
Yola nutzt Linux. Ist dann das Betriebssystem Sailfish Open Source?
Nein, genau wie zu Nokia-Zeiten sind nur Teile davon Open Source. Es basiert auf den Open Source-Projekten Mer und Nemo Mobile. Die Bedienoberfläche selbst, also sozusagen das, was den Unterschied macht, das User Interface, das ist derzeit nicht frei. Zumindest haben sie diese Woche den Quellcode von Yolas Browser auf GitHub veröffentlicht. Das ist ja schon mal ein Anfang.
So, bei den inneren Werten haben sich die Ex-Nokianer also viele Gedanken gemacht. Da ist natürlich die andere Frage, was ist mit der Hardware? Kann die auf dem aktuellen Markt mithalten?
Jein, also das ist eine Standard-Mittelklasse-Handy, also ein Dual-Core, 1 GHz-Prozessor, 1 GB RAM, eine mäßige Kamera. Da ist halt 400 Euro, die man für das Yola-Handy bezahlen muss, schon recht viel. Also die Hardware, die kann einen wirklich nicht so aus den Socken hauen.
Haben Sie trotzdem dann vielleicht noch irgendein Goodie, was das wieder wettmacht?
Ja, und zwar, sie haben halt ein Wechselcover. Das ist halt so eine sozusagen etwas intelligente Hülle. Da steckt nämlich auf der Rückseite so ein NFC-Tag, also so ein Funketikett. Und das Handy selbst weiß dann, welche Hülle draufsteckt. Man kann jetzt die Hülle wechseln und dann ändert sich das Profil, also das Design oder die Klingeltöne. Und dabei soll es nicht bleiben. Es gibt nämlich auf dem Handy selber so elektrische Anschlusskontakte für Strom und für Daten. Und so können halt Hacker oder auch andere Firmen halt eigene Hardware sozusagen bauen für das Jolla-Handy. Die Community, die bastelt gerade schon sehr aktiv an Wechselcovern. Oder es gibt ein stromsparendes OLED-Display, was halt Uhrzeit und Benachrichtigung anzeigt, ohne den Akku zu strapazieren. Es gibt auch ganz viele andere Ideen, also zum Beispiel ein Zusatzakku, ein E-Book-Display, ein Gamepad.
Das klingt alles sehr kreativ, aber die Konkurrenz schläft natürlich nicht. Wie will denn Jolla gegen so gigantische Konzerne wie Google, Apple, aber auch Microsoft bestehen auf dem Markt?
Jolla hat da schon mit dieser Android-Kompatibilität seine Hausaufgaben gemacht. Die größten Stolpersteine sind aus dem Weg. Man sei aber auch nicht unter dem gleichen Druck wie die großen Konzerne. Das meint zumindest Jollas technischer Leiter Stefano Mosconi.
Die kurze Antwort lautet, wir sind sehr viel kleiner und wir müssen nicht Abermillionen von Telefonen verkaufen, um zu überleben und als erfolgreich zu gelten. Das Gerät allein ist nicht die einzige Antwort.
Da gibt es also viele Ideen. Wir werden sehen, ob das klappt. Wie ist es denn jetzt als zum Schluss noch ein kleines persönliches Fazit? Du hast das Handy ausprobiert. Ist es für dich jetzt ein interessantes Experiment gewesen oder ist es schon mehr?
Also ich war schon überrascht, dass es halt sozusagen dieses Proof of Concept, diese Beispielarbeit sozusagen, wie gut die funktioniert. Es ist natürlich kein Handy, was ich jetzt irgendwie meiner Schwester oder irgendjemand geben würde, aber ich benutze es tatsächlich als Haupthandy mittlerweile oder als einziges Handy und als Bastelhandy und für abenteuerlustige Linux-begeisterte Handynutzer ist es auf jeden Fall eine sehr interessante Alternative.
Unser Kollege Kevan Tonekaboni über das neue Smartphone Jolla, eine interessante Geschichte und eine interessante neue Alternative für abenteuerlustige Smartphone-Besitzer, wenn auch vorerst nur für die. Aber das kann sich ja noch ändern. Weitere Informationen und Links gibt es ganz ohne Basteln auf breitband.deutschlandradio.de.
Breitband Netzkultur.
Deutsche Serienfans blicken immer wieder neidisch in die USA. Nicht nur, weil die meisten beliebten Serien dort produziert und dort auch zuerst ausgestrahlt werden, sondern weil es dort auch legale Möglichkeiten gibt, schneller als hierzulande aktuelle Serien und Filme aus dem Netz zu streamen. Einer der bekanntesten Streaming-Anbieter ist Netflix, eine Firma, die ihr Geschäft 1997 mit DVD-Verleih per Post begonnen hat.
Das ist lange her. Mittlerweile ist Netflix der erfolgreichste Streaming-Dienst der Welt mit über 44 Millionen Kunden. Aber Netflix kauft mittlerweile nicht mehr nur Film- und Serienware von anderen ein, sondern produziert auch eigene Formate. Und um herauszufinden, was die Zuschauer wollen, nutzt Netflix eine Quelle, die normale Fernsehsender nicht haben, die exakten Streaming-Daten eines jeden Nutzers. Inwieweit diese Datensammelei die Serienproduktion beeinflusst, hat Henrik Evert versucht herauszufinden.
Stream TV shows and movies you'll want to share with the world for just $8 a month. Netflix. Watch responsibly.
Der Streamingdienst Netflix wirbt mit den Worten schaue verantwortungsbewusst und spielt damit auf den Suchtfaktor von Filmen und Serien an. Gerade mal $8 kostet die Flatrate im Monat. Allerdings könnte der Claim auch als Warnung verstanden werden, sei auf der Hut, denn jede deiner Bewegungen wird aufgezeichnet. Das System Netflix basiert auf dem Prinzip Data Mining.
Netflix weiß eben sehr viel über seine Kunden. Alles, was ich dort tue, jede Form der Interaktion wird festgehalten und natürlich auch Kontextdaten, also zu welcher Zeit ich das tue, mit welchem Browsersystem ich arbeite, all das kann festgehalten werden.
Andreas Jan Sudmann, Projektleiter der Forschergruppe Ästhetik und Praxis populärer Serialität an der FU Berlin. Klassische Fernsehsender erheben eine Quote, um ihren Erfolg zu messen, Risikominimierung durch Studien und Statistiken.
Bei den ganzen Formen des Internet-Streaming-Videos ist es jetzt natürlich anders, weil man in Echtzeit aktuell beobachten kann, wie erfolgreich letzte Serie läuft. Plus man hat umfangreiche Daten, die man auswerten kann, sodass natürlich das schon auch eine gewisse Risikominimierung bedeutet.
Traditionelle Hochrechnung gegen Big Data. Das nutzt Netflix in zweierlei Hinsicht. Schon als die Firma noch ein reiner DVD-Verleiher war, erarbeitete man ein ausgefeiltes Online-Recommendation-System. Dir gefiel dieser Film? Dann schaue dir jetzt diese Serie an. Bis heute wird der Empfehlungsalgorithmus stetig weiterentwickelt. Ein wichtiger Grundpfeiler Pfeiler der Netflix-Idee. Angeblich basieren 75% der Sehaktivitäten auf den Empfehlungen. Zum anderen nutzt Netflix die gesammelten Daten nun verstärkt dazu, eigene Inhalte zu produzieren. Vor allem sorgte das Netflix-eigene Politdrama House of Cards für Aufmerksamkeit. Die Serie mit Kevin Spacey als durchtriebener Washingtoner Abgeordneter kam bei Kritikern gut an. Unter anderem gewann die Serie letztes Jahr 3 Emmys. Ob die Serie auch bei den Netflix-Usern gut ankam, ist nicht zu sagen. Diese Zahlen werden nicht veröffentlicht. Was Netflix aber sehr wohl öffentlich machte, ist die angebliche Entstehung der Serie. Hauptdarsteller Kevin Spacey erklärte letzten Sommer in seiner vielbeachteten Rede beim Edinburgh Television Festival:
Netflix was the only network that said, we believe in you. We've run our data and it tells us that our audience would watch the series. We don't need you to do a pilot. How many do you want to do?
Netflix sei der einzige Sender gewesen, so Spacey, der an die Idee glaubte. Ihre Daten hätten bestätigt, dass die Zuschauer die Serie schauen werden. Ohne einen Piloten zu bestellen, hätten sie nur gefragt, wie viele Folgen wollt ihr machen? Die Daten verrieten Netflix, dass die User sowohl die britische Vorlage von House of Cards mochten, außerdem Kevin Spacey und Filme von David Fincher. Auf dieser Basis entschied man, Fincher ein Remake der Serie produzieren zu lassen, mit Spacey in der Hauptrolle. Selbstbewusst bestellte man gleich 2 Staffeln. Andreas Jan Sudmann von der FU Berlin sieht darin eher einen PR-Stunt, wenn auch einen mutigen.
Die werden sicherlich noch mehr Daten erhoben haben, als sagen wir mal jetzt mit dieser Erfolgsaussicht dieser Kombination auftrumpfen zu können. Also damit wollen sie ja auch punkten, ne? Dass sie sagen, okay, wir wissen, was wir tun.
Die Idee zur Serie basierte also auf handfesten Zahlen. Allerdings ließ man nach der Bestellung den Produzenten freie Hand. Werden Big Data und Data Mining das Storytelling in Zukunft stärker beeinflussen? Werden zum Beispiel Szenen geändert, weil sie User nicht gefallen? Müssen die Kreativen sich irgendwann den Daten beugen? Andreas Jan Sudmann glaubt nicht an solche düsteren Vorhersagen.
Also es geht ja immer um Vergleich von Daten zu anderen Daten. Also das heißt, es müsste eine bestimmte Kombination von Szenen ja auch in der entsprechenden Häufigkeit vorliegen. Man braucht sozusagen auch ein entsprechendes großes Umfeld an Referenzen, um dann sagen zu können, also diese Kombination ist irgendwie keine gute Idee. Aber nee, also ganz ehrlich, ich sehe da keine große Veränderung im Hinblick auf Serienästhetiken, die jetzt durch Big Data Analysen zu erwarten sind.
Aggressive Strategien zur Risikominimierung sind im Entertainment-Gewerbe nicht neu. Datensammlungen und Analysen erlauben nun eine neue Stufe der Optimierung. Für Kunden ergibt sich daraus auch ein Vorteil. Es werden vermehrt individuell zugeschnittene Programme geliefert. Allerdings gibt Jan Sudmann zu bedenken, dass
andere Aspekte, die natürlich jetzt im Hinblick auf Überwachung, Datenschutz relevant sind, dass man natürlich sich immer fragt, inwieweit sind Daten tatsächlich sicher. Das betrifft aber nicht nur Netflix, das ist ein allgemeines Problem.
Noch ein Nachschlag, Frank?
Lieber nicht. Wissen Sie was, Freddy? Doch, ja. Mein Hunger ist noch nicht gestillt.
Henrik Evert über den Zusammenhang von Daten und Fiktion. Gestern ging übrigens die 2. Staffel der Serie House of Cards los und für deutsche Serienfans gibt es einen ganz kleinen Hoffnungsschimmer. Es mehren sich nämlich Gerüchte, dass Netflix noch in diesem Jahr in Deutschland starten wird. Und das war es jetzt wirklich für Breitband. Wir verabschieden uns. Wir übergeben nach den Nachrichten an die Deutschlandrundfahrt, die live aus Hannover kommt.
Genau.
Mein Name ist Markus Richter.
Vera Linz und wir sagen Tschüss.